In den USA gehen Soldaten gegen Demonstranten vor. Die Bilder der vergangenen Tage aus Los Angeles sorgen für viel Aufregung. Präsident Trump hat gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs die Nationalgarde in Bewegung gesetzt und will damit die öffentliche Ordnung wiederherstellen. Bisher erreicht er damit eher das Gegenteil. Die Bürgermeisterin hat den lokalen Notstand und eine Ausgangssperre ausgerufen. Und auch in anderen Städten gehen inzwischen Menschen auf die Straße. Sie wehren sich gegen die massenweise Verhaftung von Migranten, die abgeschoben werden sollen. Proteste in Kalifornien. Wie weit geht Trump? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Eric T. Hansen ist bei uns, US-amerikanischer Autor, Journalist und Satiriker. Stacey Heyer begrüße ich herzlich, stellvertretende Vorsitzende von Democrats Abroad hier in Berlin. Und letztes Jahr im US-Wahlkampf hat sie Demokraten in Kalifornien unterstützt. Ich begrüße herzlich Josef Bramel, er ist Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt USA, Journalist und Buchautor. Und zugeschaltet aus Washington ist die ARD-Korrespondentin Kerstin Klein. Kerstin, wir haben jetzt tagelang diese Bilder gesehen aus Los Angeles. Ist hier in Deutschland zumindest das beherrschende Thema, wenn es um die USA geht. Wie groß sind denn die Proteste? Hat das jetzt noch auch Auswirkungen auf den Rest des Landes?
Ja, man muss, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist der Protest gegen die Einwanderungspolitik, gegen die Abschiebepolitik von Donald Trump. Das ist ja das, was auch in L.A. diese Proteste entzündet hat, dass nämlich die Einwanderungsbehörde ICE jetzt verstärkt in die Communities geht, dort Menschen verhaftet, um sie abzuschieben, die dort teils lange verwurzelt sind. Das waren Razzien in Baumärkten, in Bekleidungsgeschäften, in einem Donutshop. Das ist das, woran sich das entzündet hat. Und dieser Protest, den gibt es nicht nur in L.A., sondern den gibt es auch in anderen Städten, also Baltimore zum Beispiel heute oder New York und Chicago gestern. Also dieser Protest, der ist im ganzen Land und teilweise ist auch das dann in Gewalt umgeschlagen. Aber man muss auch sagen, in L.A., das waren über das ganze Wochenende, waren das Tausende, die friedlich protestiert haben gegen diese Abschiebungen und gegen diese Razzien. Und dann gab es eben diese Ausschreitungen an der einen oder anderen Stelle, aber auch alles begrenzt in L.A. Und im Moment, ich habe eben mit einer Kollegin noch mal telefoniert, die vor Ort ist, ist es jetzt eigentlich schon zwei Nächte lang vergleichsweise ruhig geblieben.
Aber ist es ruhig geblieben, weil die Nationalgarde eingesetzt worden ist, also war es nötig, dass die Soldaten da waren?
Na, das ist ja die Lesart von Donald Trump. Der hat gestern im Oval Office auch noch mal gesagt, wenn ich da nicht reingegangen wäre mit dem Militär, dann wäre diese ganze Stadt niedergebrannt, so wie bei den Waldbränden vor ein paar Monaten. Das ist völlig übertrieben aus meiner Sicht, weil es gab gar nicht so Massenausschreitungen. Es war immer nur die Gewalt in einem kleinen Teil von L.A. Im Rest von L.A., sagt auch meine Kollegin, die dort lebt, sind alle ihrem normalen Leben nachgegangen. Das ist das eine. Also es gab gar nicht diesen Ausnahmezustand, den Donald Trump da behauptet hat als Begründung. Und das andere ist die Nationalgarde. Ja, er hat über 4.000 Nationalgardisten in die Stadt beordert, aber man sieht die kaum. Also über Tage ist es so, dass dann, also das sind dann mal ein Dutzend Nationalgardisten, die ein Federal Building, also ein Bundesgebäude bewachen. Die Marines, also die Eliteeinheit des Militärs, die hat, soweit ich weiß, noch keiner gesehen in L.A. Die sind offenbar im Umland jetzt gerade stationiert. Also es ist nicht so, dass da die 5.000 Soldatinnen und Soldaten durch die Stadt marschieren. Und soweit wir das beurteilen können, auch die Kollegen vor Ort, ist eben die Nationalgarde da, um diese Gebäude zu schützen. Und wie der Verteidigungsminister gestern sagte, auch um zum Beispiel die ICE-Beamten zu schützen, wenn die eben Razzien durchführen. Aber die gehen nicht gegen Demonstrierende vor. Das heißt, diese Ausschreitungen in der Stadt, diese Menschen, die Steine und Feuerwerkskörper geworfen haben, das hat tatsächlich die LAPD, also die lokale Polizei in Los Angeles, in den Griff bekommen, nicht das Militär. Die gehen nicht dagegen Demonstrierende vor, soweit wir das sehen können.
Okay, Herr Hansen, Donald Trump sieht es als einen Erfolg für sich. Er spricht von ausländischen Feinden. Er sagt, die Protestierenden sind Tiere und die seien bezahlt, die Demonstranten. Ist es richtig, was er da sagt? Unterstützen Sie da seinen Kurs?
Er fährt ein sehr klug geführtes Propagandakampf auf, in dem er quasi eingeschritten ist, hat er die Gavin Newsom und die Sanctuary State, California, quasi vorgeführt. Er hat Gavin Newsom gezwungen, auf der Seite der Demonstranten zu gehen, auf der Seite der illegalen Einwanderer.
Also der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom.
Ja, genau, also die Demokraten quasi. Und er zeigt wieder, dass die Demokraten sich nicht für Recht und Ordnung einsetzen, sondern gegen Recht und Ordnung für Kriminelle, für Gewalttäter. Das ist das Bild, das vermittelt wird, wenn wir die Ausschreitungen in Los Angeles sehen. Natürlich will Gavin Newsom, genau wie Donald Trump, die Ausschreitungen in Griff kriegen. Aber es sieht nicht so aus. Es sieht aus, als ob Gavin Newsom derjenige ist, der Kriminelle schützt. Und das ist das, was Donald Trump wollte. Das war der Plan, glaube ich, von vornherein. Der Plan ist einigermaßen gelungen. Und in 2 Jahren gibt es Wahlkampf und wir werden sehen, ob seine Rechnung aufgeht.
Mhm. Frau Heyer, wie würden Sie das denn sagen? Auch unter dem Demokraten Biden wurde ja die Zahl der Abschiebungen erhöht. Was ist jetzt eigentlich anders? Was macht Trump anders, wenn es um dieses Thema Migration geht?
Die Propaganda vor allem, dass er der versucht, Angst die Population Angst davon machen. Weil am Anfang in seiner Kampagne hat er gesagt, er werde nur abschieben, die Kriminelle, Leute in Gangs und so weiter. Und ein Grund, warum viele Leute auf die Straßen gegangen sind in Los Angeles, ist, das tut er nicht. Er greift, er greift Immigranten an, die keine Papiere haben, aber die ganz friedlich leben.
Und die auch Jobs haben.
Und versuchen, eine ganz geordnete Leben zu führen. Und das hat die Population dort in Los Angeles das ist der Grund, warum sie dann
warum sie demonstrieren.
Genau.
Warum diese Bevölkerung sich so aufregt, weil es die Menschen sind, mit denen sie zusammenarbeiten.
Genau, zusammenarbeiten, die nicht kriminell sind. Also ich habe dann, ich glaube, in der New York Times neulich gelesen, nicht in Kalifornien, aber in Missouri, eine Frau, die festgenommen wurde. Und sie war in ihrer Gegend, in ihrem Dorf, sehr beliebt, in der Kirche und so weiter. Und die Leute haben dann gesagt, ja, wir haben für Trump gewählt, aber wir haben nicht erwartet, dass er unsere Leute nimmt, sondern nur die Kriminelle. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ein bisschen anders ist.
Mhm. Aber also Trump will ein Zeichen setzen, ganz klar, ja. Herr Bramel. Also ist das, was wir da jetzt sehen in Kalifornien, ist das ein... Ja, ist das ein Machtkampf oder was würden Sie sagen, was will der US-Präsident damit wirklich bezwecken? Geht es um seine Wähler zu überzeugen? Geht es den Machtkampf gegen den kalifornischen Gouverneur zu gewinnen? Worum geht es da genau?
Er muss ja nicht wiedergewählt werden. Also der Gouverneur, der jetzt gehypt wird als möglicher Gegenkandidat, das muss Trump nicht anfechten. Ich glaube, es geht darum, dass er jetzt mit einem Thema, bei dem er besser aussieht als die Demokraten, bei dem die Republikaner vor allem eher mehr Kompetenzvermutung haben, hier die Demokraten aufs Glatteis führt. Und Newsom, wie Sie zu Recht sagen, ist da voll reingetappt. Er hat nicht mit aller Deutlichkeit sich am Anfang gleich gegen die Gewalt ausgesprochen. Wenn er klug gewesen wäre, hätte er selber die Nationalgarde in Bereitschaft versetzt. Dann hätte er Trump nicht den Schachzug gegeben, sich über ihn zu stellen. Also Trump spielt jetzt das durch. Das ist ein politisches Manöver und er führt jetzt den Matador der Demokraten, den Vorläufigen, vor. Mhm. Und er sitzt da am längeren Hebel. Nicht nur, weil er Oberbefehlshaber ist, sondern auch, weil er für dieses Thema, wie Sie zu Recht sagen, auch gewählt wurde. Mhm. Sicherlich sagen jetzt viele, ja, wir wollten ja da nur Kriminelle rausschmeißen. Aber wenn Trump damit droht, und das hat er im Wahlkampf mehrfach gemacht, dass er 10 bis 20 Millionen Menschen rausschmeißt, dann... Wer bei klarem Verstand war, musste wissen, dass es da nicht nur Kriminelle treffen würde, sonst hätte Amerika vorher schon anders ausgesehen. Also er hat bewusst gesagt, ich mache das, was Ike Eisenhower gemacht hat. Der hat über 1 Million zu seiner Zeit rausgeschmissen, auch amerikanische Staatsbürger. Das war sein Vorbild, da darf heute keiner überrascht sein, dass er das macht und dass er dann gegen diese Zufluchtsstätten, Sanctuary Cities, vorgeht. Das war auch klar, dass er genau da die Demokraten vorführt. Die Republikaner haben es jetzt in Texas besser gemacht. Da hat der Gouverneur eben selber die Nationalgarde reingeschickt und lässt sich eben hier nicht vorführen. Trump hätte es auch nicht gemacht, aber das war eigentlich vorhersehbar. Und ich wundere mich wirklich, warum die Demokraten nichts daraus gelernt haben, warum sie diese Wahl verloren haben. Die haben diese Wahl wegen dem Migrationsthema, wegen dem Inflationsthema verloren. Und wenn sie jetzt klug wären, würden sie diese zwei Themen auch den Wählerinnen und Wählern zum Weiterdenken geben. Lassen Sie mir den Satz noch sagen, weil nämlich die Leute, die 10 bis 20 Millionen, die verschwinden, sind nicht nur Konsumenten, sondern auch Menschen, die dann eben ja viele Bereiche mit Arbeitskräften abdecken. Also wenn er die rausschmeißt, steigt die Inflation und da wird es ein Bumerang für Trump. Und da müsste der Gouverneur von Kalifornien, wenn er politisch schlau wäre, reingehen und jetzt sich nicht als soft im Law-and-Order-Bereich geben.
Frau Klein, Kerstin, wie sehr ist das so ein Machtkampf zwischen dem kalifornischen Gouverneur und Trump und den Demokraten? Also wo zeigt sich an diesem Beispiel auch ja letztendlich die Schwäche der Demokraten?
Ja, das spielt wahrscheinlich eine Rolle, zumindest für Gavin Newsom. Der hat gestern eine Rede gehalten. Das klang fast schon wie eine Bewerbungsrede zur Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. Ich weiß gar nicht, ob Donald Trump das so sieht. Ich glaube, für den ist Gavin Newsom viel zu klein. Ich glaube, was wir hier sehen, ist, Donald Trump hat ganz viele Themen, bei denen seine Umfragewerte schlecht sind. Beim Thema Migration, Einwanderung, illegale Migration sind seine Umfragewerte gut, auch immer noch. Das kann kippen, weil eben jetzt sie in diese Gemeinschaften gehen und da Leute rausholen, die dann eben die Nachbarn sind, die Freunde sind, die Bekannten sind oder der Gärtner oder der Handwerker. Ich weiß aber nicht, ob es kippt, weil das war seine große Stärke und darauf setzt er jetzt. Was man, glaube ich, noch mal erklären muss, es gibt in den USA, Schätzungen sind unterschiedlich, 11 bis 14 Millionen sind meistens so die Schätzungen, Menschen, die ohne Papiere im Land sind, die aber Steuern zahlen. Das gibt seit den 90ern eine Regelung, wie auch die ohne Staatsbürgerschaft Steuern zahlen, die ihre Familien haben. Also der ganze Bausektor würde zusammenbrechen. Das sind die Leute, die die Hotels putzen und die Gärten pflegen und so. Also dass da, oder die Erntehelfer sind das. Wäre schon ein massives Problem, wenn die alle rausgehen. Aber Donald Trump hat versprochen, die Zahl der Abschiebungen auf Rekordniveau zu heben. Und er ist jetzt im April erstmals über den Zahlen von Joe Biden gewesen im Vergleich zum Vorjahr knapp. Aber er ist noch weit hinter den Zahlen der Abschiebungen unter der Präsidentschaft Obama. Und da will er drüber hinaus. Und einer seiner Berater, der für dieses Thema zuständig ist, Stephen Miller, der sagte die Woche, dass das neue Ziel ist, 3000 Abschiebungen pro Tag. Und es kommen nicht genug Menschen über die Südgrenze aus Mexiko, die man dann ziemlich einfach abschieben kann. Deswegen müssen die jetzt an die Arbeitsplätze gehen, in die Gemeinden gehen und die Leute da rausreißen. Und das wird ein Testfall dann werden. Das wird dann der Testfall sein, finden das dann immer noch die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner gut, weil es eben Recht und Gesetz ist. Oder sagen sie, nee, so haben wir es uns nicht vorgestellt. Da würde ich sagen, ist der Ausgang noch offen.
Herr Hansen, wie sehen Sie das? Wie wird das oder welche Folgen wird das haben, wenn halt eben ja, die Gärtner, die Restaurantbedienungen, wenn all die jetzt auf einmal verhaftet werden und weg sollen?
Nach Trumps Theorie werden diese Arbeitsplätze offen für Amerikaner, die über die Mindestlohn arbeiten. Und das ist ein bisschen mein Problem mit dieser ganzen Diskussion, dass es so schade wäre, wenn die illegalen Migranten, die schwarz arbeiten, das ist ein riesiger Schwarzarbeitermarkt, für Billiglohne, wenn die plötzlich verschwinden. Die Demokraten sagen, das wäre ganz schlimm für Amerika, aber was sie tun, ist, sie befördern damit einen Schwarzmarkt für Billiglöhne ohne rechtlichen Halt. Also die Leute haben so gut wie keine rechtliche Grundlage zu arbeiten. Die arbeiten sehr oft unter Mindestlohn, also die Gesetze gelten
aber
nicht für sie.
Davon profitieren ja viele Amerikaner.
Ja, die Amerikaner profitieren, aber das nennt man Ausbeutung. Also wenn ich meinen Marx noch kenne, würde man sagen, das ist die dunkle Seite des Kapitalismus und das ist Ausbeutung.
Deswegen, könnte doch aber sagen, man legalisiert diese Menschen und gibt ihnen vernünftige Löhne, wenn sie gebraucht werden.
Ja, aber das hat weder Obama noch Biden getan. Das ist das Problem.
Muss ja nicht der Referenzrahmen für Herrn Trump sein.
Nee, die Demokraten sagen die ganze Zeit, wir müssen das lassen, so wie es ist, aber die heben die Migranten nicht aus der Illegalität raus, sondern die lassen sie ganz schön da unten schmoren in der Illegalität, wo sie hingehören quasi, und sie machen es nicht anders. Trump hat vorgeschlagen eine Art Gastarbeitervertrag. Ich weiß nicht, wie ernst er damit meinte, aber er meinte, wenn bestimmte Leute, die Arbeit haben, zurück nach Mexiko gehen und dann sich bewerben und der Arbeitgeber sagt, ja, er hat Arbeit hier, er darf zurückkommen, aber dann legal arbeiten. Das finde ich zum Beispiel vernünftig. Mhm. Aber diese Leute wie Sklaven zu halten, Ohne, also wenn ein Bauarbeiter, das ist das Gleiche übrigens in Deutschland, also wenn ein illegaler Schwarzarbeiter vom Bau fällt und er bricht sich das Bein, niemand ruft ein Krankenhaus an oder die Versicherung, weil er keine Versicherung hat. Die schicken ihn nach Hause.
Die Schwarzarbeit wird ja auch irgendwie bekämpft. Aber
ich würde das sagen, ich weiß nicht, ob das
für... Ich würde gerne noch mal einmal kurz ergänzen an der Stelle.
Eine Sekunde, Frau Heyer und dann Kerstin. Eine Sekunde.
Ja. Ob das für Staatsbürger besser wäre, weil Arbeiter haben prinzipiell weniger Rechte in den USA als hier.
Nee, es geht um die Illegalen.
Es geht um die Illegalen,
die keine Rechte haben.
Wenn die Leute ohne Papiere weg wären und die Amerikaner diese Arbeit übernehmen, die wären auch weniger geschützt, weil es einfach nicht so viele...
Ja, aber die Demokraten wären nicht mehr der Partei der kapitalistischen Ausbeutung.
Mhm. Kerstin und dann Herr Bramel. Kerstin, du wolltest noch ergänzen.
Ja, ich wollte nur noch mal ergänzen, weil Sie sagen, Schwarzarbeit... Ja, genau. Also, ne, das ist klar. Das sind Menschen, die sind illegal im Land. Und dann ist es natürlich auch rechtens zu sagen, die sind illegal hier, die schieben wir ab. Nur beim Stichwort Schwarzarbeit denkt man ja im deutschen Kontext, dass sie keine Steuern zahlen. Viele von denen zahlen Steuern seit Jahren. Ich habe die Zahl jetzt gerade nicht, aber ich glaube, es war ein dreistelliger Millionenbetrag, die da jährlich an Steuern gezahlt werden, von diesen Menschen, die illegal im Land sind. Also es ist sicher ein Graubereich und rechtlich natürlich dürfen die nicht hier sein, die haben keine Arbeitserlaubnis, aber Schwarzarbeit im Sinne von, dass die keine Steuern zahlen, ist es halt oft auch nicht.
Mhm. Ja, der Staat und die Wirtschaft profitiert von ihnen, aber die profitieren über die Ausbeutung. Es geht mir darum, als ich Demokrat war, dachte ich, die Demokraten wären die Menschen, die sich für die Benachteiligten einsetzen und sich für Arbeiterrechte einsetzen. Heute ist es umgekehrt.
Ja, wofür setzt sich denn dann Donald Trump
ein? Trump hat es geschafft, sich jetzt als der Arbeiterführer zu gerieren, auch indem er jetzt Elon Musk losgeworden ist, ein Plutokraten. Da hat ihm dann wieder der eine oder andere gesagt, erinnere dich daran, wer dich gewählt hat. Die Demokraten sind jetzt die Partei der Reichen. Kamala Harris wurde nicht von den meisten Arbeitern gewählt. Ich war auf dem Parteitag der Republikaner, habe den Chef der Teamsters, der größten Gewerkschaft, gesehen. Wenn du da nicht begreifst, als Demokrat, dass der dir in die Wählerschaft geht. Aber Trump wäre nicht Trump, wenn er nicht auf allen Klaviaturen spielen könnte. Mhm. Er wurde auch von der Mehrzahl der Latinos und auch afroamerikanischen Männern gewählt und hat aber genau, um dieses Thema heiß zu halten, einen Deal zunichte gemacht. Wir hatten vor der Wahl eine Einigung zwischen Demokraten und Republikanern. Die Demokraten haben, wie wir sagen, die Hosen runtergelassen, wirklich alles gegeben, um einen Deal zu machen. Und Trump hat gesagt, nein, ich brauche dieses Thema als Spaltthema, weil das eben die Amerikanerinnen und Amerikaner an die Wählerurnen treiben. Und genauso ist es aufgegangen. Also er hat dafür gesorgt, dass das ein Problem bleiben wird, dass die illegal waren und hat sich dann auch noch als der Arbeiterführer geriert. Ja. Und da gehört schon einiges politisches Geschick oder auf der anderen Seite Naivität dazu, um dem die Rechnung aufgehen zu lassen.
Frau Heyer, warum haben die Demokraten das so verloren, dieses Gespür auch für die Probleme, die da sind?
Das ist wirklich eine sehr große Frage und ich bin nicht in der Lage, das zu beantworten, warum in allen Gegenden das so war.
Aber teilen Sie die Analyse, dass es so ist, dass Sie halt eben...
Ich bin der Meinung, dass dieses Trump das sehr geschickt gemacht hat, das war mir klar. Und aber ich weiß nicht, ob ich eine Lösung oder eine Antwort darauf habe, weil...
Und glauben Sie, dass es Trump, geht es ihm um die Migration oder worum geht es ihm da jetzt?
Um die Macht und die... Und, Das ist ein Thema, was er nützen kann, um die Leute zu spalten. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich dafür interessiert.
Darf ich Ihnen eine Idee geben, wo die Demokraten draufsetzen sollten? Die haben den Fehler gemacht, Demokratie retten zu wollen. Biden, Kamala Harris, aber den Amerikanern war das eigene Hemd, das wirtschaftliche Vorkommen, Inflation, näher als Demokratie retten. Jetzt geht Gavin Newsom wieder her, will die Demokratie retten, überzieht Diktatoren, was hast du nicht gehört. Der soll Trump beim Wirtschaftsthema packen, dass das inflationär wirkt, dass seine Politik den Staatshaushalt ruiniert, Elon Musk instrumentalisieren. Also die Demokraten lernen nichts aus ihrer Fehlstrategie.
Das ist zwar richtig, aber... letzte Woche hat Trump eine sehr schlechte Woche. Und immer, wenn ihm etwas nicht gelingt, dann versucht er, Chaos zu stiften, damit die Leute woanders hinschauen.
Kerstin, ist das dein Eindruck auch? Oder was würdest du sagen, was will Trump genau jetzt erreichen? Also mit dieser Maßnahme, diesem Zeichen auch, wie ich schicke da die Nationalgarde hin, mir ist es egal, was der Gouverneur sagt. Dann wäre ja ist dann die Frage, ob er noch weitergeht und so eine Art Kriegsrecht verhängt, dieser Insurrection Act. Also was ist sein Ziel da?
Es hat ganz sicher mehrere Facetten. Einer ist ganz sicher der, den Sie gerade angesprochen haben. Er hatte eine schlechte Woche letzte Woche. Dieses Elon Musk hat einen Punkt, auch damit, dass er sagt, dieses Gesetz, was da durch den Kongress gebracht werden soll, das erhöht die Staatsverschuldung massiv. Das ist ein Problem für die Republikaner, weil die ja immer die sagen, dass sie die Partei sind des ausgeglichenen Haushalts. Nein, die treiben die Staatsverschuldung nach oben, wenn sie dieses Gesetzespaket beschließen. Und das hat nicht irgendein Demokrat gesagt oder irgendein linker Journalist, sondern das hat Elon Musk gesagt. Also jemand, der in der konservativen Bubble auch durchaus eine Glaubwürdigkeit hat. Das ist gefährlich für Donald Trump. Darüber redet jetzt gerade hier kein Mensch. Also dieses Ablenkungsding ist sicher eins. Dann glaube ich, dass einfach wirklich dieser Aspekt da ist, die wollen die Zahlen hochtreiben der Abschiebungen. Daran hat sich der Protest erzürnt. Und dann war es natürlich für Donald Trump tatsächlich auch ja, ein gefundenes Fressen, dann ausgerechnet in den liberalen Staat Kalifornien reinzugehen, um da ein Exempel zu statuieren. Und das ist ein Punkt, den ich auch noch mal wichtig finde. Da waren Hunderte, später Tausende Menschen friedlich auf der Straße, um gegen diese Einwanderungspolitik zu demonstrieren. Das ist etwas, was in Amerika heilig ist, friedlich auf die Straßen zu gehen. Und Donald Trump hat, glaube ich, auch dann die Chance erkannt, wegen ein paar Randalierern gleich das ganz große Geschütz aufzufahren, um möglicherweise auch Protest gegen seine Politik im Keim zu ersticken. Und wir haben hier nächsten Samstag in Washington D.C. eine große Militärparade zum Geburtstag der Armee, 250 Jahre, aber zufällig ist es auch noch Donald Trumps Geburtstag. Da werden hier durch Washington Panzer rollen in dieser Parade. Und Donald Trump hat auch schon gesagt, wenn es dagegen Protest gibt, dann würde er da auch mit aller Härte vorgehen. Also es ist einfach, glaube ich, auch diese mit unter anderem der Versuch, jeglichen politischen Protest zu diskreditieren als linksradikal und den zu unterdrücken. Und das ist ja eigentlich ein Grundrecht in der Demokratie, dass man seine Meinung auf der Straße auch Ausdruck verleihen darf.
Herr Hansen, wie empfinden Sie das, dass so hart gegen Demonstranten vorgegangen wird, dass da so ein Exempel auch statuiert wird? Also wie sehr passt das sozusagen mit dem Bild von Amerika auch zusammen, das wir haben, das für die Freiheit ganz klar auf die Straße gehen kann?
Leute auf die Straße gehen ist ein Grundrecht, dass die Steine auf die Polizisten werfen, ist im Grunde auch ein Grundrecht, dass die Autos anzünden, ist im Grunde auch ein Grundrecht, aber es gehört zum Staatsmacht und zu einer Rechtsstaat, dagegen vorzugehen. Das finde ich fair. Und wir haben auch nicht nur in Amerika dieses Problem.
Waren die Mittel zu stark oder zu heftig?
Darf ich da widersprechen?
Nee, ich finde es relativ normal eigentlich. Also wenn wir schauen, wir können schauen auch nach Europa. Es brennt in Irland im Moment. Also da gehen die Autos in Flammen auf. In Berlin in den letzten 3 Monaten gab es mindestens 3, ich glaube 4 sogar heftige Proteste auf der Straße, wo die Polizei angegriffen wurden, Polizisten wurden verletzt, Autos werden verbrannt und so weiter. Das ist alles relativ normal, überall in der westlichen Welt.
Also auch die Reaktion mit der Nationalgarde ist für Sie normal dann?
Ja, die Nationalgarde wird immer rausgeholt. Also in 6. Januar waren die Nationalgarde da.
Aber nicht
und so weiter.
Ich wollte auch etwas sagen,
was wir verschweigen hier. Und das ist, es gibt aber auch eine ernsthafte politische Grund für diese Auseinandersetzung. Und das ist Sanctuary State. Und das ist die Frage, ob ein Bundesstaat, das ist der Kampf zwischen Bundesregierung und Bundesstaaten, ob ein Bundesstaat sich herausnehmen kann, Gesetze vom Kongress erlassen sind, zu ignorieren und entgegenzukämpfen.
Dass man dass man die Migranten aufnimmt, also das heißt, dieses Sanctuary State.
Genau, man muss sich vorstellen, wenn man hier ich frage mich, würde das in Deutschland passieren, wenn der Bundestag ein Gesetz macht und das Gesetz gilt für das ganze Land und MacPom würde sagen, nee, dieses Gesetz machen wir hier nicht und MacPom würde alle Polizeibeamten anweisen, das Gesetz nicht umzusetzen. Wäre das in Deutschland möglich? Ich glaube nicht. Und ich glaube nicht, dass wir hier sitzen würden.
Okay, aber Sie sagen, das ist eigentlich eine normale und gute Tat.
Sie sagen, ein gutes Vorgehen.
Ja, Frau Heyer.
Ich wollte nur sagen, mit den National Guard im 60er Jahr, sie wurden ausgerufen von Präsident Johnson, um die Protestierenden zu schützen.
Ja.
Also nicht gegen sie vorzugehen.
Aber gegen den Willen des Gouverneurs.
Ja, aber okay. Das ist... Aber normalerweise haben sie nichts damit zu tun. Also die Polizei ist dafür verantwortlich, dass sie Ordnung
und Sicherheit... Oder der Gouverneur ruft
Der Gouverneur tut es.
Ja.
Aber in fast jeder größeren Auseinandersetzung kommen die Nationalgarde vor. Ja. Mhm. Eben von Gouverneur gerufen.
Kerstin Klein, dazu noch was?
Ja, ich glaube, ja, ich würde da gerne widersprechen wollen. Also natürlich ist das, also es waren wirklich Tausende von friedlichen Protestierenden und dann gab es die wenigeren, die gewalttätig waren. Vielleicht waren es ein paar hundert. Und ich glaube tatsächlich, dass die Polizei das im Griff gehabt hätte. Die hatten aber gar keine Chance, weil schon nach einem Tag sagt Donald Trump, ich schicke die Nationalgarde. Und man muss auch mal sagen, Los Angeles hat ja auch Unruhen gehabt, andere Städte hatten Unruhen gehabt. Ich habe mit Kollegen gesprochen, die da leben. Es waren ein paar Blocks in der Innenstadt. Der Rest der Stadt war ruhig. Und dann so zu tun, als würde die ganze Stadt brennen, wenn man da nicht mit dem Militär reingeht, war, glaube ich, auch wirklich eine Überproportionalität. Ich glaube, dass die Polizei tatsächlich das in den Griff genau. bekommen hat. Und sie haben es jetzt ja auch im Griff bekommen.
Moment.
Die letzten beiden Nächte waren vergleichsweise ruhig, weil die LAPD da reingegangen ist und nicht, weil die Nationalgarde da für Ordnung gesorgt hat.
Jede Gewalttat wird auf einem kleinen Raum gemacht, erstens. Aber wichtig ist, es fing an, dass die Demonstranten ICE-Zentralen angegriffen haben.
Die Einwanderungsbehörde.
Das ist eine Bundesbehörde jetzt. Und in Sanctuary Cities wurden Bundesbehörden angegriffen. Würde man das in Deutschland akzeptieren, dass Bundesbehörden angegriffen werden?
Und der Polizeichef hat klipp und klar gesagt auf die Frage, ja, ist alles in Ordnung, und da muss ich Ihnen widersprechen, in Washington, da sind Sie vielleicht doch zu weit weg, wenn der Polizeichef in L.A. sagt, die Lage ist außer Kontrolle, muss das zugeben. Ist das der Polizeichef keiner, der politisch motiviert ist, wie Gavin Newsom, der das runterspielt, weil er sich jetzt hier in einen Fight mit Trump suchen will, um bei den Demokraten dann der Vorreiter zu sein. Also den würde ich eher im Verdacht haben, was klein zu reden. Wenn ein Polizeichef sagt, wir haben die Lage nicht mehr im Griff unter Kontrolle, dann gibt er zumindest Trump den Vorwand, genau da jemanden reinzuschicken. Also ganz so kontrolliert, wie sie tun in Washington, war das in L.A. nicht.
Mhm. Und was heißt das denn jetzt weiter? Also wie wird es weitergehen? Inwiefern ist das Kerstin Klein, auch dann ja letztendlich dann doch wieder eine Machtprobe, auch zwischen Regierung und Rechtsstaat?
Ja, ich bin, glaube ich, gerade missverstanden worden. Das war zwischendrin außer Kontrolle. Das ist die letzten beiden Nächte ruhig gewesen, weil die LAPD das unter Kontrolle hatte, die letzten beiden Nächte mit dieser Ausgangssperre in diesen paar Blöcken der Innenstadt. Ich wollte nicht gesagt haben, dass das da das ganze Wochenende ruhig und friedlich geblieben ist. Da hätten Sie mich missverstanden. Mhm. Ich glaube, die zentrale Frage sind ja zwei Fragen. Das eine ist Verhältnismäßigkeit und was ist rechtens? Das wird jetzt ja vor Gericht überprüft. Darf Präsident Trump die Nationalgarde gegen den Willen des Gouverneurs in einen Bundesstaat entsenden? Und darf er die Marines, also eine Eliteeinheit des Militärs, die eigentlich in Kriegen kämpfen, darf er die, die sind ja noch nicht im Einsatz da, aber darf er die in die Nähe dieser Stadt schicken, damit sie möglicherweise in den Einsatz gehen? Dagegen hat ja Kalifornien geklagt. Das wird jetzt geklärt. Das ist die rechtliche Frage. Was darf der Präsident? Und das andere ist die Frage der Verhältnismäßigkeit. Ich bleib dabei. Also aus meiner Sicht nimmt Donald Trump da ein paar hundert, die Randale gemacht haben, um ein paar tausend, die gegen seine Politik auf die Straße gehen, zu diskreditieren.
Die Frage ist aber trotzdem, hat er nicht dann doch das erreicht, schon was er erreichen wollte, Frau Heyer, nämlich, dass er ja eine Stärke gezeigt hat, dass die Wähler, die ihn gewählt haben, gerade auch die Bevölkerung auf dem Land, die auch will, dass das Migrationsthema angepackt wird, die zeigt, da handelt ein Präsident und der
Er handelt so, wie seine Anhänger das haben möchte. Mhm. Aber die Frage ist, ob...
Aber er hat das ja versprochen. Ich ändere die Migrationspolitik, ich erhöhe die Zahl der Abschiebungen. Er macht im Grunde das, worauf man wusste, worauf man sich einlässt.
Ja, zweifelsohne. Also, das bestreite ich nicht, dass er das gemacht hat.
Okay, aber welche Chance hat man dann... Also was kann man ihm dann vorwerfen?
Ich meine, er macht sehr große Gäste, aber verliert fast alle Prozesse vom Gericht. Und das hat auch Newsom gesagt, dass er würde ihn klagen, dass er die National Guard ausgerufen hatte. So, wir werden sehen. Aber die meisten Prozesse, was gegen ihn gegangen sind bis jetzt, hat er verloren.
Aber sein politisches Ziel hat er erreicht.
Ja.
Ist es das? Ich denke, er hat es von langer Hand vorbereitet. Das, ja, er hat auch schon, wenn wir uns erinnern, in seiner Inaugurationsrede den Notstand ausgerufen, von einer Invasion gesprochen. Und das ist zufällig das gleiche Framing, das er jetzt wieder benutzt. Also indem er sich jetzt nicht
der National Guard auszurufen.
Indem er sich eben noch nicht auf den Insurrection Act beruft. Das wäre dann nochmal eine andere Liga, sondern auf das Streitkräftegesetz bei Invasion und Aufstand. Mhm. Also da bleibt dann noch in kleineren Rahmen. Und wir werden sehen, ob der Supreme Court, der letztendlich entscheiden wird, dann wirklich ihm die Macht beschneidet. Vergessen Sie bitte nicht, er hat 3 nominiert,
ja, ich weiß gar nicht,
die auch in anderen Bereichen seine Macht sehr weit auslegen. Da hat er ein paar Fälle gewonnen, die ihm wirklich wichtig sind. Und da, denke ich, sind die bei ihm, wenn er nicht den Fehler macht, die Marines reinzuschicken. Marines, da gebe ich Ihnen allen vollkommen recht, ist eine ganz andere Liga. Marines sind trainiert davor, zu töten, zu schießen, genau, bevor sie fragen. Die sind nicht zum Deeskalieren da. Ich glaube, das wäre selbst für die Amerikanerinnen und Amerikaner ein Schritt zu weit, wenn man die wirklich zu früh reinschickte. Wenn alles außer Kontrolle ist, ja. Wenn man die im Hinterland hält, um Gebäude zu schützen, vielleicht auch noch ja. Aber hier muss er aufpassen, dass er nicht überzieht, sonst geht das Ganze politisch nach hinten los.
Die Marines, meines Wissens, wurden die immer wieder reingerufen. Die Biden hat sie an die Grenze geschickt, nach Süden. Die wurden in den BLM, in den Black Lives Matter Riots.
Stimmt.
Sie sagen, da könnte eine Grenze sein. Es finden immer noch 54% der Wähler nach einer Umfrage finden das Vorgehen, was die Abschiebepolitik betrifft, finden sie richtig. Und sie finden auch richtig, dass nach Migranten gefahndet werden, die keine gültigen Dokumente haben. Also wie sehr oder wie wichtig ist diese, oder wie erklären Sie sich diese hohe Unterstützung eigentlich, Herr Hansen?
Und es ist genau wie hier. Also die ganze Migrationspolitik von den Linken war anfangs relativ beliebt. Und dann ist es außer Rand und Band geworden. Also es war zu viel. Die Amerikaner sagen, das reicht jetzt, es muss weniger werden. Also ich glaube, es gibt eine natürliche Neigung dazu zu sagen, wir haben jedes Jahr 1 Million legale Einwanderer im Jahr. Und diese Gesetze vom 65 wird nicht angefasst, also das ist okay, wir sind ein Einwanderungsland, aber wir sind nicht ein unkontrolliertes Einwanderungsland. Man darf nicht jeder einfach hinkommen und seine Rechte erfinden, wie der Tag, wie es ihm beliebt. Also ich glaube, das ist normal. Man muss aber sehen hier, dass 45% nicht sehr viel ist. Also es ist nicht 60%.
54%, ja.
54% ist fast 50-50. Also es ist nicht 80%. Das heißt also, der Kampf zwischen Demokraten und Republikanern, und es geht jetzt in 2 Jahren um Kongresswahl, das ist noch nicht entschieden. Also es kann sein, Gavin Newsom hat die Geschichte, es sind Geschichten, Trump erzählt die Geschichte, dass die Demokraten nicht in der Lage sind, einen Rechtsstaat zu führen und dass sie auf der Seite der Kriminellen sind. Gavin Newsom und die ganzen Demokraten erzählen die Geschichte, dass Trump ein Faschist ist. Und die beiden Geschichten sind sexy. Und es kommt darauf an, welche Geschichte sexier ist. Und das werden wir in 2 Jahren erfahren.
Und das ist dann die Frage, wie weit es dann mit dem Rechtsstaat steht.
Aber Sie hatten auch recht, dass man muss nicht gegen diese Politik vorgehen von Demokraten, aber über die Wirtschaft und die Probleme der Wirtschaft, weil das ist der Grund, warum die Demokraten das letzte Mal, oder ein Grund, warum sie verloren haben. So, wenn durch Trumps Politik dann die Sachen sehr viel kosten oder gar nicht in den Laden sind, dann wird er Probleme haben. Aber ich glaube, er wird versuchen, immer wieder wegzulenken.
Auch indem das alles ablenkt. Wir sind kurz vor dem Zahlungsausfall.
Genau.
In diesem Haushaltsgesetz ist ein Passus im Abgeordnetenhaus, eine sogenannte Rachesteuer. Also die noch so blöd sind und amerikanische Staatsanleihen halten, also amerikanische Schulden finanzieren, werden aufwachen und werden dann 20% nochmal Gebühr zahlen müssen dafür, dass sie die Ehre haben, Amerikas Leben, Wirtschaften und Rüsten auf Pump zu finanzieren. Und wenn dann die Märkte nicht durchdrehen, dann weiß ich es nicht mehr. Also wir sind kurz davor, alle wirklich in der Hochfinanz haben Staatsanleihen abgestoßen. Wir gehen davon aus, dass Amerika mit 36 Billionen Schulden, ein Viertel davon muss dieses Jahr refinanziert werden, irgendwann ans Ende kommt. Trump ist wie ein Hütchenspieler, der denkt, dass der Knall nach seiner Zeit kommt. Aber ich befürchte, er kommt eher früher als später. Mit sowas lenkt er ab. Aber wenn der Knall kommt, dann denke ich, haben die Amerikaner dann doch ihre Geldbörsen im Blick und interessieren sich dann weniger um Aufstände hier
und da. Aber ich weiß nicht, ob die Anleihen das Problem sind, sondern die einfache Leute, deren Lebensmittel viel zu teuer sind oder keine.
Das kommt noch dazu, klar.
Ja, also die keine nicht unbedingt Aktien haben, aber die merken, dass es im Supermarkt teurer wird.
Es kostet was oder sie kriegen das nicht, was sie möchten oder.
Ja. Wie sehr, jetzt haben wir das Thema Ablenkung, ist jetzt schon, oder das Wort ist schon mehrmals gefallen, Kerstin, wie sehr ist es tatsächlich eine Ablenkung? Was denkst du, wie sich das jetzt so weiterentwickelt? Und geht es dann ja in der nächsten Woche wahrscheinlich wieder um Finanzen oder um was anderes? Und gibt es dann wieder einen ganz anderen Schwenk sozusagen?
Ja, ich glaube, dass das Donald Trump als Ablenkung gerade ganz recht kommt. Das ist ein Gewinnerthema. Da hat er als eines der wenigen Themen, wo er gute Umfragewerte hat, das kommt ihm zu Pass. Und ja, wir hatten es ja gerade, glaube ich, auch schon, es geht gerade um Deutungshoheit. Und es geht um Narrative und die ganzen Nuancen gehen verloren. Einer in der Runde sagte vorhin Texas. Da ist in San Antonio, ist jetzt für die nächsten Tage eine Demonstration angekündigt gegen die Abschiebepolitik. Da hat der Gouverneur, ein Republikaner, gleich gesagt, ich fordere die Nationalgarde an. Und der Bürgermeister der Stadt sagt, Moment mal, wir haben Polizei hier, wir haben das schon im Griff. Also diese Nuancen gehen verloren. Also gibt es da wirklich einen Notstand, der wird nur befürchtet und man zieht schon mal die Nationalgarde hin, um Stärke zu zeigen. Und diese ganzen Nuancen gehen total unter und ist eben der Kampf auf dieser politischen Ebene der Narrative. Donald Trump, der sagt, Kalifornien war völlig überfordert. Jeder, der auf die Straße geht, ist im Prinzip ein linker Randalierer und ein Abspalter. Deswegen müssen wir da mit voller Härte rein. Und die anderen, die sagen, er überzieht. Es gibt Protest und es gibt Gewalt. Und der Gewalt muss man begegnen. Aber das kann man eben mit polizeilichen Mitteln machen. Und dieses Narrativ, das wird jetzt gerade hier ausgefochten. Und ich glaube nicht, dass das Thema aufhört, sondern weitergeht, weil Donald Trump will die Zahl der Abschiebungen erhöhen. Das wird in den Communities für Protest sorgen. Und da gibt es auch viele, die jetzt aus dieser Latino-Community sagen, bitte bleibt friedlich, weil sonst diskreditiert ihr den ganzen Protest. Aber man weiß ja, wie das ist. Es gibt immer ein paar, die dann doch wieder irgendwo ein Auto anzünden oder eine Scheibe einschlagen.
Und dann geht es ja auch noch um andere Dinge. Also wir haben ja jetzt das Thema Migration. Wir hatten vor kurzem das Thema Universitäten. Er stellt sich gegen NGOs, all das. Also was würden Sie sagen, wie verändert sich dieses Land unter Donald Trump jetzt?
Amerika macht zu. Das, was Amerika groß gemacht hat, Freihandel, Offenheit, auch gegenüber klugen Köpfen, die dieses Land nach vorne gebracht haben. Amerika macht zu, macht die Schotten dicht. Ich will nicht sagen Isolationismus, weil es eben dann mit China noch den Hauptrivalen hat, auf den es dann wieder hinauslaufen wird. Also Isolationismus wäre der verkehrte Begriff. Aber was Handelspolitik, was Offenheit angeht, dass Amerika, das wir alle kennengelernt haben, das mich angezogen hat, das mir meine Ausbildung gegönnt hat, das gibt es nicht mehr. Derzeit müssen alle fürchten, die an tollen Universitäten studieren, ob sie überhaupt noch ins Land gelassen werden, wenn sie mal den Fehler machen, nach Hause zu fliegen und wieder rein wollen. Also da, glaube ich, schüttet Trump beraten durch seine Leute wie Steve Miller das Kind mit dem Bade aus. Also Amerika ist deswegen groß, auch weil es die besten Köpfe dieser Welt seit Jahrzehnten angezogen hat. Wenn die Demokraten, und noch ein Tipp, hier was tun wollten, dann Education, Education und nochmal Education. Also wenn man sich die STEM-Fächer anschaut, da sieht es marode aus in Amerika. Da ist Amerika weit hinter China, noch vor Europa, muss ich zugeben. Aber da würde ich sagen, wenn jetzt Trump meint, dass all die Leute, die rausgeschmissen werden, durch Amerikaner ersetzt werden sollen, dann würde er ein böses Erwachen haben. Ich glaube, Amerika braucht weiterhin diese Köpfe. Das hat dieses Land groß gemacht und Trump ist gerade dabei, vielleicht China wieder groß zu machen. Das wäre vielleicht auch ein Slogan für die Demokraten.
Das stimmt, aber die hauptsächlich Republikaner versuchen seit Jahrzehnten, die Bildung abzuschaffen oder schlimmer zu machen oder unerreichbar für viele Leute. Ich glaube, das ist eine Taktik, was sie verwenden, um viele Wähler in Unwissenheit, dass es leichter ist, sie unwissend zu lassen.
Ich glaube, dass es umgekehrt ist. Also ich glaube, dass die Demokraten viele amerikanischen Werte, die Amerika groß gemacht hat, hintertrieben haben und nicht mehr befürworten. DEI ist ein Thema, das Trump bekämpft. Das ist ein Thema, das Merit, also dass jeder das bekommt, was er verdient, ausschaltet und ersetzt mit einer Art geistigen Planwirtschaft. CRT führt CRT ist Critical Race Theory. Es ist eine neue Rassentheorie, die besagt, dass die Schwarzen gut sind und alle anderen böse. Im Grunde, vor allem der Weiße ist böse. Es ist ein inverse Diskriminierung. Es ist eine Art Rassismus von der anderen Seite. Das sieht übrigens auch das oberste Gericht. Also die Demokraten auch auf den Unis. Wir sehen, dass viele junge Menschen protestieren für ein Diktatur- und Terrorstaat Hamas gegen eine Demokratie Israel. Wenn die Werte in Amerika jetzt umschwenken von Pro-Demokratie zu Antidemokratie, dann hat man ein Problem.
Aber man hat in der Demonstrationsfreiheit ist doch auch das gedeckt.
Das ist gedeckt. Aber es gibt keine, Proteste auf Universitäten für Israel.
Aber darf man deswegen überhaupt keine Ausländer mehr reinlassen und ganze Universitäten bedrohen in der Existenz?
Trump ist der Einzige.
Nur weil ein paar wenige, die zugegebenermaßen genau das gemacht haben, was sie sagen, muss man da gleich wirklich wieder nochmal das Kind in den Bauch
schicken? Es durchzieht die ganzen Elitenunis. Es ist sehr stark. Also eine anti-westliche, anti-amerikanische Haltung ist in den ganzen westlichen Unis unglaublich stark vertreten. Und Trump ist der Einzige, der versucht, etwas zu tun. Etwas dagegen zu tun. Ob er es richtig macht, das weiß ich nicht. Aber die Demokraten fördern eine extrem anti-westliche, anti-amerikanische Haltung. Und das finde ich der falsche Weg. Und ich finde, alles, was diesen Weg umkehrt, ist besser, als diesen Weg weiterzugehen.
Das erinnert ein bisschen an McCarthy, was Sie gerade am Geschütz aufbauen.
Ja, aber ist
dass das... Dass da gleich jeder ein Anti-Amerikaner ist, wenn er jetzt nicht da diese MAGA-Philosophie teilt.
Ja. Das habe ich nicht gesagt, erstens.
Aber in der logischen Konsequenz bedeutet das.
Nein, ich habe gesagt, dass die Universitäten, vor allem die Elitenunis, und das sind riesige Konglomerate, das sind Geldmaschinen, das sind nicht irgendwie für die Öffentlichkeit, das sind Geldmaschinen, dass diese Elitenunis extrem anti-Israel, anti-Amerika und anti-westlich geworden sind. Also es ist die Werte, die Amerika groß gemacht hat, die jeden
Amerikaner angetrieben hat. Raus, weil jetzt ein paar für die Chinesen haben doch nichts für Hamas demonstriert. Warum werden jetzt alle Chinesen ausgesperrt?
Das ist eine Ablenkung.
Nee, okay, aber die Frage ist, glaube ich, klar geworden.
Ob wir diesen Weg noch weitergehen wollen oder nicht. Das ist die Frage.
Okay. Möchten Sie da widersprechen?
Ich bin nur... Sie sagen, dass die alle anti-westlich und anti-Demokratie sind. Aber was? Ich weiß nicht, was für Beweise Sie haben.
Weil ich habe es gerade gesagt.
Sie haben gesagt, es gibt
dass die Unis, dass alle Elite-Unis sehr anti-westlich und aber wo haben Sie das her?
Ich meine, es gab Demonstrationen,
Demonstrationen, aber das war nicht die ganze Uni und das war nicht alle.
Das war die politische Uni. Das war die politische Seite der Uni. Die Stemm-Studenten, die Forscher haben das nicht gemacht. Die Politiker haben das gemacht. Und auf Harvard und beziehen Studenten wir unsere Politik.
Ja,
unsere politischen Führer kommen von Harvard.
Dann die Politiker unter Druck zu setzen und nicht alle Studenten rauszuschmeißen, oder würden Sie da nicht zustimmen?
Nee, er schmeißt nicht alle Studenten raus.
Ja, die ausländischen Studierenden aus Harvard, die werden jetzt rausgeschmissen.
Ja, er versucht die anti-westlichen Elemente rauszutun. Er kann die anti-westlichen Professoren nicht rausschmeißen, aber er kann die ganzen Leute, die von Arabien, von arabischen Welten, von China reinkommen, mit ihrem Geld, sie bringen Geld rein mit. Also, und mit dem Geld beeinflussen sie die Universitäten natürlich, weil die Universitäten wollen das Geld aus China und aus anti-westlichen Ländern.
Okay, also wir sehen, dass sich da Dinge fundamental sehr verändern in den USA, die Sie besser finden, Sie schlechter finden, Sie auch schlechter finden. Kerstin, noch vielleicht ganz zum Schluss, wir haben noch gefragt, wie weit geht Trump? Also was erwartest du jetzt in den nächsten Tagen noch, gerade auch mit Hinblick auf die Demonstrationen?
Naja, was wir jetzt erstmal am Samstag sehen würden, ist diese große Militärparade hier in Washington D.C. zum Geburtstag der Armee, gleichzeitig Geburtstag des Präsidenten. Und da gibt es mehrere Demonstrationen in den ganzen USA, die eben auf die Straße gehen wollen und sagen wollen, bei uns hier in den USA gibt es keinen König, wir wählen einen Präsidenten, aber keinen König. Okay. Da kann man nur hoffen, dass die alle friedlich bleiben und dass es da nicht zur Ausschreitung kommt, weil das ja möglicherweise dann wieder ein Vorwand ist, gleich mit stärkeren Gefechten reinzugehen. Und was man auch sagen muss, das sieht man in vielen Bereichen, was Donald Trump versucht, ist mehr Macht im Präsidialamt beim Präsidenten zu versammeln. Das sieht man mit den Executive Orders, das sieht man jetzt, indem er das Militär dahin beordert. Das ist ganz klar.
Ja. Wir sind am Ende unserer Sendezeit, deshalb muss ich jetzt hier unterbrechen. Vielen Dank nach Washington, vielen Dank Frau Heyer, vielen Dank Herr Hansen und Herr Bramel. Wir sind gespannt dann über diese Demonstration werden wir natürlich auch berichten. Morgen gibt es wieder die Phoenix-Runde, dann reden wir über das Manifest von SPD-Politikern und fragen Zündstoff für die Koalition. Wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann, tschüss.